Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 27. August, es ist 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages hier auf meinsportpodcast.de.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, das machen wir sehr gerne für euch, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm, ich mag Sport, berichte gern drüber und damit das hier alles sportjournalistisch Hand und Fuß hat, ist auch Malte Asmus da, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Weißt du, was ich am gestrigen Tag gelernt habe?
Na, erzähl.
Franz Beckenbauer neigt immer noch zu Übertreibungen.
Wieso das denn? Weil er Hansi Flick einen 100-jährigen Vertrag angeboten hat?
Ja, ganz genau. Wir wissen doch, wie kurzlebig das Geschäft ist. Deutschland auf Jahre hinaus unschlagbar. Das hat er auch mal gesagt. Ja. Und was war dann? Ja, dann kam Berti Vogts. Aber na gut, lass uns das lieber ad acta legen. Aber was ich noch gelernt habe, Worte, die der Kaiser benutzt, ändern offenbar binnen 35 Jahren einfach auch ihre Bedeutung ins Gegenteil. Wir hatten doch neulich dieses Zitat von ihm, in dem er Marcel Reif als Zauberer bezeichnete und das doch sehr negativ gemeint hat.
Ja, genau, das war 1985, damals im aktuellen Sportstudio bei Harry Valerien. Da hätte er Reif am liebsten gefeuert, weil er kritisch berichtet hatte, ja. Erinnere mich.
Jetzt hat er das Wort Zauberer auch wieder verwendet, allerdings für Hansi Flick, aber auch um 180 Grad gedreht, denn der Kaiser, der will Flick ja nicht feuern, haben wir ja eben schon gesagt, sondern er möchte ihn möglichst lange an die Bayern binden, stand jetzt ja auch keine schlechte Idee, auch wenn es nach dem Triple ja eigentlich nur schlechter werden kann, aber er hat gesagt, das ist ein Zauberer.
Also das ist jetzt schon mal ein hehres, eine Betitelung, die muss man sich auch erstmal verdienen als Hansi Flick. Aber ich habe bei der ganzen Nummer auch was gelernt.
Na?
Messi ist größer als Jesus.
Ui, also ganz vorsichtig. John Lennon hat sowas mal gesagt, hinterher wurden Beatles-Platten verbrannt. Nicht, dass jetzt Millionen Amis ihre Handys verbrennen, auf denen sie sonst Stand jetzt täglich hören.
Na gut, also ich muss es jetzt präzisieren. Größer als Gabriel Jesus. Ja, das habe auch nicht ich gesagt, sondern das hat Pep Guardiola gesagt und auch nur indirekt. Aber er würde Jesus wohl zusammen mit einem ganzen Haufen Geld nach Barcelona schicken, wenn im Gegenzug Messi nach Manchester kommen dürfte, berichten zumindest eine Menge Zeitungen.
Tja, ein Heilsbringer wäre Stand jetzt genau das, was Barca, glaube ich, dringend braucht. Er bricht gerade einiges zusammen und muss wohl wieder komplett neu errichtet werden. Und die Zukunft von Messi, ja, City oder doch Inter, also bei Inter bleibt Conte ja jetzt wohl Trainer. Immobilien in der Stadt sollen die Messis ja auch bereits haben. Geht er dahin? Geht er doch zu Pep? Was glaubst du, wohin zieht's ihn?
Ja, ganz schwierig zu sagen. Also den sichersten Weg würde er gehen, wenn er zu Pep geht. Den kennt er, mit dem war er bereits erfolgreich. Da hatte Pep auch noch mehr Haare, deutlich mehr als du jetzt, obwohl ihr euch jetzt im Moment eigentlich ganz, ganz ähnlich seht. Aber Messi konnte damals schon so gut Fußball spielen, wie er es heute auch kann, nur im Moment schwerlich beim FC Barcelona zeigen kann. Also ich könnte mir das tatsächlich schon vorstellen, dass er zu Manchester City geht. Bei Inter Mailand, Also ich wüsste nicht, wer da für ihn spielen soll. Diese Mannschaft ist zwar jetzt ins Finale der Europa League gekommen, aber auch nur, weil es irgendwie kein anderer wirklich hingebracht hat, außer Sevilla. Manchester United war auch ein Schatten seiner selbst in diesem Turnier. Also was würdest du sagen? Wohin schickt er sich selbst?
Also das mit den Immobilien in Mailand, das glaube ich ist auch nicht unbedingt ein stichhaltiger Beweis. Ja. Pep liegt natürlich nahe, ob das gut geht, ob das jetzt das Puzzlestück ist, was City unbedingt bräuchte, um jetzt große Erfolge zu feiern. Das wäre dann auch wieder so ein bisschen sehr viel Nostalgie dabei. Also keine Ahnung,
was haben wir
stand
denn noch?
Jetzt echt schwierig. Vielleicht geht er ja auch zu Milan. Ibrahimovic hat ja damals auch schon mit ihm mal zusammengespielt bei Barca und hat doch gesagt, lass mal den Zwerg und mich das machen, den Philosophen brauchen wir nicht, also Pep Guardiola. Vielleicht wird das ja nochmal eine Reunion. Lass uns einfach warten, wir werden da sicher in den nächsten Tagen und Wochen immer mal wieder was zu erzählen haben über das Thema Messi. Apropos, was machen wir eigentlich heute? Wir machen heute was zum Tennis. Wir hören gleich den großen Mats Wilander zu den US Open.
Und Radsportlerin Clara Koppenburg blickt gleich mit uns auf ihren Einsatz im Eliterennen der Damen bei der Europameisterschaft in Frankreich voraus. Und wir haben die 5 Fragen an die neue Bundesliga-Saison, diesmal zu Borussia Dortmund im Angebot.
Außerdem Top und Flop, den Blick in die Sportgeschichte. Und wir würdigen und gratulieren dem größten deutschen Golfer aller Zeiten zum Geburtstag, Bernhard Langer. Und vom Österreicher Bernd Wiesberger, da hören wir auch gleich noch. Also volles Programm heute bei uns.
Stand jetzt aktuell.
Am Montag starten in New York die US Open im Tennis, die vielleicht ungewöhnlichsten US Open aller Zeiten. Unter dem Eindruck von Covid-19 haben zum Beispiel 6 der Top 10 bei den Damen ihre Teilnahme abgesagt und auch das Herrenfeld ist natürlich dezimiert. Nicht aber die Übertragungszeit bei den Kollegen von Eurosport, die übertragen alle Matches aus New York im TV und im Stream und das wieder mit umfangreichem Expertenaufgebot. Auch Mats Wilander, der ist wie jedes Jahr seit 2006 für Eurosport mit dabei und die ehemalige Nummer 1 der Welt wird die Matches on air analysieren. Und vorab sprach er mit unserem Tennisexperten Andreas Thies von unserem Tennis-Podcast Chip and Charge über das anstehende Grand Slam Turnier, so zum Beispiel auch über die Aussichten von Serena Williams in New York. In Abwesenheit der namhaften Konkurrentinnen ist sie die große Favoritin, will ihren 24. Grand Slam Titel gewinnen. Wie schätzt Wilander die Chancen ein?
The pressure on her to win this tournament is so huge. If she doesn't win this one, I'm not sure she will believe she can win the next one if all 10 out of top 10 players are playing. This is crucial for her 24th Grand Slam career. On the other hand, I think she's already supposed to be the greatest player of all time because she has won her 23 slams in the Open era. And that's 2 more than Steffi Graf. And I don't think you can compare with Margaret Court, even though she won 24. Some of them were while tennis was an amateur sport. So I think Serena is already the greatest female, well, she's the greatest tennis player on paper of all time.
Ähnlich wie für Serena Williams präsentiert sich ja auch die Situation für Novak Djokovic bei den Männern. Ist er auch für Wilander der große Favorit, beziehungsweise wen müsste er fürchten?
If he survives the first 3 or 4 rounds, I think his confidence will get really, really high and other players will start to kind of think, oh my God, he's back, he's the same, nothing changes. I think the first 3 or 4 rounds are important that he doesn't spend too much energy and that he keeps some energy because there's some guys that are Dominic Thiem and Stefanos Tsitsipas and Felix Auger. There's some young players that are so ready to win a slam, and I think they are physical players these days, then they can take it to Novak in a different way. I think every year that goes by, it's going to be tougher and tougher for Novak and Roger and Rafa. Novak is maybe a slight favorite ahead of Dominic Thiem.
Und apropos Dominic Thiem, Andreas hat Wilander außerdem noch gefragt, was Dominic Thiem so stark macht und was er zum Beispiel anderen aufstrebenden Spielern, wie zum Beispiel auch Alexander Zverev, Stand jetzt noch voraus hat.
I think he's figured out how to play against Novak and Roger and Rafa. And I think he's going to play like that against other players too. And I think he's a step ahead there compared to Zverev or Tsitsipas or Shapovalov. I think that they are still searching a little bit on how aggressive should I be, how much do I rely on my serve if my name is Sasha Zverev, Stefanos Tsitsipas, how much do I come to the net, do I come all the time, do I not come as much, Denis Shapovalov, do I risk everything all the time or do I play a little defense? I think Dominic Thiem has found his way. And he's gone from being a baseliner to somebody who plays a very aggressive all-court game. And he knows what he wants to do on a court. And I think that's the biggest difference.
Und wenn ihr noch mehr von der Legende Mats Wilander hören wollt, zu seiner eigenen Karriere vielleicht, zur Corona-Pause und wie er selbst eventuell als Aktiver mit so einer Situation konfrontiert umgegangen wäre oder auch noch mehr zu den US Open, dann hört rein bei Chip and Charge, unserem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, in dieses sehr hörenswerte Interview mit unserem Kollegen Andreas Thies. Der hält euch übrigens natürlich auch während der US Open auf dem Laufenden.
Stand jetzt aktuell.
Gestern gewann Pascal Ackermann im Straßenrennen bei der Radsport-EM in Pluyer die Bronzemedaille, wie auch schon im Jahr zuvor. Nach 177 Kilometern unterlag er im Sprint nur Giacomo Nizzolo und Arnaud Demare. Und Franziska Koch fuhr im Straßenrennen der U23-Damen auf Platz 4, verpasste ihre zweite Medaille nur ganz knapp.
Heute sind dann die Frauen dran mit ihrem Straßenrennen und mit dabei ist aus deutscher Sicht auch Clara Koppenburg und mit der habe ich gestern Abend noch kurz über das Rennen sprechen können. Hallo Clara.
Hallo Malte.
Du hast ein strammes Programm absolviert in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten Wochen. Deutsche Meisterschaft, World Tour Rennen, jetzt das EM Straßenrennen und das trotz einer Ellbogenverletzung, die du dir kurz vor Strade Bianche Anfang August zugezogen hast. Wie sehr merkst du deine Verletzung noch?
Also jetzt mittlerweile merke ich sie eigentlich kaum noch. Ich hatte noch ein paar offene Stellen einfach, aber als Radfahrer ist man das auch relativ gewohnt und weiß damit auch umzugehen. Und ja, am Anfang nach dem Sturz war es einfach doof und da musste man dann auch trainingstechnisch ein bisschen runterfahren, aber jetzt bin ich wieder voll hergestellt und freue mich auf die kommenden Rennen.
Weil du sagst, du hast trainingstechnisch da ein bisschen drauf reagiert, also du musstest nicht so weit runterfahren, dass du ziemlich viel aufzuholen hattest, oder wie bemerkbar macht sich dann diese Pause bei dir doch?
Die Pause an sich an für sich nicht bemerkbar, einfach die ganzen Auswirkungen, die so ein Sturz mit sich bringt. Man ist dann einfach, der ganze Körper fühlt sich einfach sehr schwer an und steif, weil man dann einfach auch schlecht schläft, weil man alles so offen hat, die ganzen Wunden, und dann sich nicht richtig bewegen kann. Eher so die Auswirkungen, die schlauchen so den ganzen Körper. Und einfach durch die Verletzungen konnte ich dann ein paar Tage nicht aufs Rad. Aber das ist jetzt nicht so, dass man dann in irgendeinen Trainingsrückstand kommt. Das ist dann nicht der Fall.
Jetzt hattest du ja ein paar Rennen, um dich auch wieder einzugrooven. Welchen Stellenwert denn hat denn jetzt dieses EM-Rennen für dich?
Für mich hat es immer einen großen Stellenwert. Also so eine Meisterschaft ist schon nochmal was ganz Besonderes. Es ist allein vom Rennen her ist es ganz anders zu fahren, als jetzt, wenn man mit dem Team unterwegs ist. Und für mich ist es immer was, einfach irgendwie ein ganz besonderes Gefühl, wenn ich das Nationaltrikot anziehen darf und da mit meinen deutschen Teamkameraden am Start stehe und dafür einen Meistertitel dann kämpfe. Und von daher freue ich mich jetzt auf das Rennen und ja, das ist schon was Besonderes, ja.
Du hast ja auch schon Erfolge gefeiert mit der Mannschaft zum Beispiel. Dritte bei der WM 2017 im Mannschaftszeitfahren. Letztes Jahr warst du Helferin von Lisa Brennauer, hast mitgeholfen, dass Lisa Bronze gewinnen konnte. Welche Aufgabe hast du denn in diesem Jahr?
Also das Rennen ist relativ schwer zu deuten. Es kann sein, dass es einfach ein großer Massensprint wird oder ein Sprint aus einer kleineren Gruppe. Ich denke, es wird eher zu einem Sprint hinauslaufen, weil es jetzt nicht ein super bergiger Kurs ist. Er ist anspruchsvoll, vor allem was die Positionsfahren angeht, also weil es sehr viele enge, kleine Straßen sind. Aber ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall einfach mein Bestes fürs deutsche Team geben. Wir hatten jetzt auch noch gar keine richtige Taktikbesprechung, die werden wir heute Abend dann machen. Aber ja, wenn es im Rennen so kommt, dass es dann wirklich sehr, sehr hart wird und dass eher die Bergfahrer wegfahren, dann werde ich halt versuchen, diese Attacken zu covern und dann vorne mitzufahren. Aber grundsätzlich, denke ich, werden wir eigentlich für Lisa fahren.
Hoffentlich dann natürlich auch mit dem Ergebnis am Ende. Hast du einen Tipp für das Rennen? Wie geht's aus? Was schätzt du? Wer sind die Favoriten aus deiner Sicht?
Ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, weil es komplett drauf ankommt, wie die einzelnen Nationen ihre Taktik machen. Wer will auf einen Sprint fahren? Wer will eher die Bergfahrer wegschicken? Es ist wirklich, also es kann eine Van der Breggen kann gewinnen, aber es kann auch wirklich eine reine Sprinterin gewinnen, weil es einfach so, es kommt wirklich drauf an, wie morgen gefahren wird. Außerdem wird das Wetter eine große Rolle spielen. Also gestern hatten wir auf dem Kurs auch schon das Rennen und es hat in Strömen geregnet, es war eiskalt und windig, was natürlich einfach, also vielen Fahrern nicht entgegenkommt, mir leider auch nicht. Deswegen wird es auch nochmal einen großen Einfluss haben auf die ganze Renntaktik, auf das Renngeschehen. Von daher ist das alles noch total unvorhersehbar, würde ich sagen. Ich kann da jetzt gar keine Favoriten nennen.
Ja, auf dem Kurs schon mal gefahren zu sein, ist das ein Vorteil?
Ich denke schon, wobei das ging jetzt allen Fahrern so. Die meisten, die das Rennen jetzt gestern gefahren sind, werden morgen auch am Start stehen. Von daher sind wir da. Auch das Einzelzeitfahren ist auch auf dem gleichen Kurs gewesen. Von daher, ich glaube, die meisten Fahrerinnen kennen den Kurs jetzt ganz gut. Und trotzdem muss man da jede Sekunde voll konzentriert sein, weil es halt eben, wie gesagt, kleine Straßen sind und oftmals auch ein bisschen Schotter auf der Straße oder steile Abfahrten verwinkelt. Von daher erfordert es wirklich volle Konzentration, die ganzen 110 Kilometer.
Jetzt steht ja auch diese EM, wie alle Sportevents, wie im Grunde das ganze Leben momentan, natürlich unter dem Einfluss von Covid-19 und natürlich auch unter strengen Hygieneregeln. Wie ist das in Plüe geregelt?
Also wir mussten ja alle vorab einen 6-Tages- und einen 3-Tages-Test vorab machen, dass wir alle negativ sind. Ansonsten darf man schon mal gar nicht eigentlich anreisen. Und dann vor Ort ist einfach alles natürlich, wird sehr viel auf die Hygiene geachtet. Also wir tragen immer Mundschutz. Wir haben jetzt hier im Hotel unsere eigene Essecke sozusagen auch, sind da ein bisschen abgeschirmt und alles wird einfach mit großer Hygienevorschriften behandelt. Viel Desinfektionsmittel und wir tragen auch immer bis zum Start tragen wir unsere Maske und setzen sie dann erst ab. Und wenn wir ins Ziel kommen, setzen wir die eigentlich auch immer ziemlich schnell wieder auf und halten uns einfach an die Regeln, weil Ich denke, niemand von uns will sich anstecken. Und ich finde es auch wichtig, dass wir alle die Regeln beachten, weil uns wird entgegengekommen, dass wir Rennen fahren dürfen, denke ich. Und wenn wir dann die Regeln auch respektieren, dann ist es, finde ich, auch angebracht. Und wir wollen ja alle nicht, dass es noch schlimmer wird. Und von daher, ja, gewöhnt man sich jetzt auch mittlerweile an das alles so ein bisschen.
Wir wollen ja alle irgendwann aus dieser neuen Normalität am besten wieder in die alte Normalität rein und dann nicht nur Radsport wieder im gewohnten Maß genießen. Clara, vielen Dank fürs Interview und alles Gute fürs Rennen.
Vielen lieben Dank, du hast es nett, danke.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top ist die Idee des Deutschen Behindertensportverbands, statt der verschobenen Paralympics kurzerhand die Paralympnix 2020 ins Leben zu rufen. Seit gestern treten deutsche Spitzensportler bei diesen alternativen Wettkämpfen gegeneinander an und das machen sie jetzt bis zum 6. September, also im eigentlichen Zeitraum der Paralympics. Damit will der DBS die Vielfalt des Parasports darstellen und den Sportlerinnen und Sportlern natürlich auch die gebührende Bühne geben. Und ihr könnt auch mit dabei sein, jeden Abend ab 19.15 Uhr auf dem Social-Media-Kanal, auf den Plattformen des Teams Paralympics Deutschland.
Und unser Flop des Tages ist Manchester United-Kapitän Harry Maguire. Der ist in Griechenland zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden wegen Körperverletzung, weil er in einer Schlägerei zweier Touristengruppen und in einer Auseinandersetzung mit der Polizei inklusive Bestechungsversuch verwickelt war. Maguire, der schwört selbst Stein und Bein auf seine Unschuld. Das Gericht sah es aber anders und Englands Nationaltrainer, der strich ihn auch gleich kurzerhand aus seinem Aufgebot für die kommenden Länderspiele. Dabei wollte Maguire doch eigentlich nur Urlaub auf Mykonos machen, aber irgendwie war ihm die Sonne wohl zu heiß geworden.
Geburtstagskind des Tages.
Mittlerweile gibt es dank Sofia Popow drei deutsche Golfstars, die zu Major-Ehren gekommen sind, aber der erste, der Mann, der den Golfsport überhaupt hierzulande auf die sportliche Landkarte gehievt hat, the one and only Bernhard Langer, nur ihn gibt es. Oder im dpa-Agentursprech der Anhausener und der feiert heute seinen 63. Geburtstag.
Komisch, ne? Durch Bernhard Langer ist Anhausen überhaupt erst irgendwie in den deutschen Sprachgebrauch gekommen. Normalerweise weiß überhaupt niemand, wo das liegt, aber mit Bernhard Langer ist Anhausen zwingend verbunden, erinnere ich mich auch noch. Zu seinen Hochzeiten flog das immer durch die Medien. Und auch in diesem fortgeschrittenen Alter, wie ein guter Käfer, der läuft und läuft und läuft, Langer siegt und siegt und siegt. 114 Siege bei internationalen Turnieren weltweit hat er Stand jetzt in seiner langen Karriere eingefahren. Den ersten größeren, 1980 übrigens in Wales.
Ein Jahr später rettet er in Fulford ein Paar und letztlich Platz 2 mit einem Chip aus einer Astgabel. Das war ein tolles Sehen, da hat er heute auch noch eine Gedenkplatte auf diesem Platz. Doch der große Durchbruch, der kam 1985. Langer gewann das Masters in Augusta, wurde 1986 zur ersten Nummer 1 der neuen Golf-Weltrangliste und wiederholte 1993 seinen Masters-Triumph.
Zwischen diesen Erfolgen gab es aber auch immer wieder Rückschläge, wie 1991 auf Kiwa Island. Langer verschob einen Putt und Europa verlor den eigentlich schon sicher geglaubten Ryder Cup. Langer ließ sich von solchen Misserfolgen aber nicht aus der Bahn werfen.
Die nötige Kraft dafür gab ihm sein Glaube an Gott, aber auch seine asketische Lebensführung, sein Einsatzwille und vor allem auch seine enorme Zielstrebigkeit, die führten immer wieder nach oben. Und 2002 führten sie Langer in die World Golf Hall of Fame und 2004, da schlug er als Ryder Cup Captain die USA vernichtend und wurde 2006 von der Queen zum OBE ernannt. Seit 2007 mischt er nun die Champions Tour der über 50-Jährigen auf, 10-mal gewann er allein seitdem die Geldrangliste und feierte auch 41 Turniersiege da.
Jetzt fehlen nur noch 4, um mit Rekordsieger Hale Irwin gleichzuziehen. Und es ist, glaube ich, nicht unwahrscheinlich, dass er das in seiner Karriere auch noch schaffen wird. Übrigens, wir haben seinen Ehrgeiz und seinen Trainingsfleiß bereits ja schon angesprochen. Er hatte gestern noch auf der Champions Tour auf dem Platz gestanden, aber heute dann doch hoffentlich Zeit, mit seiner Familie so ein kleines bisschen zu feiern. Wir sagen jedenfalls, also erstmal Hut ab vor der Lebensleistung, aber die geht ja noch weiter. Und deshalb, Happy Birthday, Bernhard Langer.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor exakt 60 Jahren holte die Wasserspringerin Ingrid Krämer die Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Und es war ein wirklich historisches Gold. Und das nicht nur, weil es damals das erste Gold für die gesamtdeutsche Mannschaft in Rom war.
Es war auch die erste Goldmedaille im Kunstspringen nach 40 Jahren, das nicht von einer US-Amerikanerin gewonnen wurde. Die waren eigentlich das Maß der Dinge im Wasserspringen, hatten seit 1924 40 von 51 möglichen Medaillen abgeräumt. Doch dann kam die 17-Jährige aus Dresden.
Und Ingrid Krämer gab sich nicht mit nur einmal Gold zufrieden. Drei Tage später, da legte sie vom 10-Meter-Turm nämlich noch einen Olympiasieg nach, ein olympischer Doppelsieg. Den sollte es nach ihr erst 36 Jahre später wieder geben. Die Chinesin Fu Mingxia in Atlanta hat es geschafft.
Gesundheit. Diese nahezu einmalige Leistung von Krämer wurde dann auch belohnt. Sowohl in der DDR als auch in der BRD wurde sie zur Sportlerin des Jahres gewählt und sie durfte vier Jahre später in Tokio bei der Eröffnungsfeier die Fahne der gesamtdeutschen Mannschaft tragen.
Und auch in Tokio gewann sie wieder Gold vom Dreier, musste sich vom Turm dann aber mit Silber begnügen. Das lag aber auch daran, dass sie mit einer Schulterverletzung hatte springen müssen. Nach ihrer Karriere arbeitete Krämer dann als Trainerin, formte Spitzenathleten wie Martina Jeschke, die Olympiasiegerin von 1980, oder auch Jan Hempel, den Silbermedaillengewinner von 1996.
1975 wurde Krämer als erste DDR-Athletin in die Hall of Fame des internationalen Schwimmsports aufgenommen. 2011 wurde sie dann auch in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.
Stand jetzt aktuell.
Stand jetzt bereitet euch schon heute auf die Bundesliga-Saison 2020-21 vor mit den fünf Fragen an die Saison, die wir stellvertretend für die einzelnen 18 Vereine, natürlich unsere Vereinsexperten, beantworten lassen. Heute ist Julius Eid dran, der Moderator vom BVB und vom Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de, und der beantwortet natürlich die fünf Fragen an Borussia Dortmund. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Nicht konstant genug. Gerade in der Hinrunde hat Dortmund zu oft gewackelt. Die Suche nach einem passenden System hat sich bis in die Wintermonate gezogen. Wie so oft ist die Qualität im Kader hoch gewesen, aber Zu- und Abgänge sowie Umstellung der Taktik lassen den BVB oft rastlos erscheinen. Da ist definitiv Luft nach oben.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Vieles wird da ja schon im Fazit klar. Der BVB muss die Chance eines endlich mal ruhigen Transfersommers nutzen und sich eingespielter präsentieren. Die Mannschaft und der Trainer haben seit den Klopp-Jahren endlich mal wieder Zeit, sich gemeinsam zu entwickeln. Diese Entwicklung muss dann aber auch zu sehen sein. Ausrutscher gehören dazu, doch die Häufigkeit muss deutlich geringer werden.
Wer ist der Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Für mich ist es Erling Haaland. Wenn der junge Norweger fit bleibt, spielt er seine erste ganze Saison in der Bundesliga und hat mehr als nur angedeutet, was für Zahlen das bedeuten könnte. Sollte sich die Hoffnung bewahrheiten, wäre der BVB in der Liga einer der wenigen Vereine mit einer eingebauten Torgarantie in der vordersten Reihe. Wenn man dann noch das Potenzial um Haaland in der gesamten BVB-Offensive eben im Hinterkopf hat, dann könnte der BVB erneut seinen Torrekord brechen.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Das beste Szenario wäre ein völlig unerwarteter Zusammenbruch der Flick-Bayern und eine Saison, in der man selber alle Pflichtaufgaben erfüllt. Zumindest im Pokalwettbewerb muss man wieder besser abschneiden. Ein Titel wäre toll. Worst-Case wäre es, wenn Dortmund erneut unerfreulich oft unnötig Punkte liegen lässt und der Trainer und die Trainerdiskussion um ihn wieder so in der Öffentlichkeit stehen. Ein Trainerwechsel innerhalb der Saison ist für mich definitiv ein Schreckgespenst, wenn ich an die kommende Saison denke.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Ja, und bei der Schlagzeile lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage: Super Bayern ohne Titel. Dortmund dominiert deutschen Fußball.
Julius Eid, Moderator von BVB und vom Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de, beantwortet stellvertretend für Borussia Dortmund die fünf Fragen an die Saison. Morgen gibt's mehr davon.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Im Golf geht es auf der PGA-Tour in Chicago los mit dem zweiten Playoff-Turnier des FedEx Cups. Bei der BMW Championship gehen die 70 Besten der Saisonwertung an den Start und versuchen, sich mit guten Platzierungen fürs Tour Championship zu qualifizieren. Dazu müssen sie aber unter die Top 30 der Saisonrangliste kommen, denn nur die sind tatsächlich auch mit dabei.
Und auf der European Tour, da ist Martin Keimer am Start. Der teet heute schon um 8 Uhr morgens auf, also quasi gleich in einem Flight mit Pablo Larrazábal und Romain Langasque, also dem Sieger der letzten Woche in Wales. Und aus deutscher Sicht sind ebenfalls noch Hurley Long, Marcel Sieben, Max Schmidt und Marcel Schneider dabei und auch die beiden Österreicher Matthias Schwab und Bernd Wiesberger, die teen auf. Wiesberger, der hatte zuletzt ja vor allem auf der PGA Tour gespielt. Wie ist er denn drauf?
Ja, fühle mich gut, gesund. Natürlich, das ist das Wichtigste zu mir jetzt im Zeitpunkt, aber ja, ich habe klarerweise ein paar Wochen in Amerika gespielt, WGC und das PGA Championship in San Francisco mit den letzten Turniere, wo ich dabei war in den letzten paar Tage, paar Wochen, eher ruhiger angegangen in Österreich zu Hause und ja, ein paar kleinen Sachen gearbeitet, weniger jetzt technisch, sondern eher, dass ich wieder schneller in meinen Rhythmus am Golfplatz reinkomme, was eine Spur gelitten hat, vor allem bei den Turnieren in Amerika nicht ganz so performt, wie man es gehofft hat, klarerweise. Ja, aber sonst fühle ich mich gut und freue mich schon auf die erste Turnierrunde wieder auf die European Tour nach, meine letzte war in Saudi-Arabien, von daher ist schon Zeit her.
Und welchen Eindruck hat er bisher vom Platz im The Belfry gewonnen?
Ja, es war gestern eine Spur zu windig, um wirklich eine Trainingsrunde zu spielen, die aussagekräftig ist. Natürlich heute auch noch ein relativ starker Wind, aber irgendwann muss man dann ein paar Löcher spielen. Von dem her haben wir uns gestern entschieden, einen Platz nur abzugehen. Sind alle 18 Löcher abgegangen, mit ein bisschen gechippt, gepattet. Der Zustand ist sehr gut. Die Grüns war wirklich schnell, vor allem bei stärkerem Wind. Muss man ja einiges an Zeit investieren, um die richtige Pace zu erarbeiten. Sonst haben wir heute früh 18 Loch gespielt und Platz im sehr guten Zustand. Und ich glaube auch, dass man wirklich gut vom Tee wegkommen muss, was eigentlich eine von meinen Stärken ist, um dann einige kürzere und mittlere Eisen ins Grün zu haben. Gut verteidigt, gutes Bunkering, wie gesagt, schnelle Grüns, das Rough nicht ganz so hoch, aber trotzdem idealerweise will man die Fairways treffen und wird mit Sicherheit eine spannende Woche.
O-Töne der Kollegen der European Tour und eine ausführliche Vorschau, die gibt es bei uns hier auch bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de.
Die Qualifikationsrunden für die Europa League laufen heute weiter bei der Radsport-EM in Frankreich, Die Qualifikationsrunden für die Europa League laufen heute weiter und bei der Radsport-EM in Frankreich stehen heute, wie gehört, das Straßenrennen der Elite der Frauen an, dazu das Straßenrennen der U23 Männer.
Und wir sind für heute fertig, Stand jetzt. Das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.